Hallo zusammen. Ich weiß nicht, was ihr heute vor einem Jahr so gedacht habt, mit welchen Gefühlen ihr unterwegs wart. Also ich habe gedacht, der nächste Advent, Advent 2021, das wird wieder ein normaler Advent. So wie wir den kennen, jahrelang gekannt haben. Wir haben dann die Pandemie hinter uns gelassen. Heute vor einem Jahr habe ich gedacht, wir haben es bald geschafft. Heute wissen wir, dem ist nicht so. Und ja, nicht nur das, sondern es ist eher schlimmer, hat man das Gefühl. Schlimmer geworden, das, was einen an Nachrichten über die Bildschirme flimmert. Das Virus ist immer noch da. Es bedroht unsere Art zu leben. Und in ganz vielen Fällen bedroht es das Leben an sich. Und keiner von uns kann Stand heute sagen, wie wir Advent im nächsten Jahr feiern werden. Mich hat der heutige Tag, die letzten Tage sehr aufgewühlt, auch was Glaube und Gemeinde anbelangt, wie handeln wir das, wie feiern wir Advent, mit welchen Maßnahmen haben wir zu tun. Und dann bin ich unter der Woche beim Lesen eines Buches auf einen interessanten Satz gestoßen. Ich lese gerade eine Biografie von Karl Barth. Wem das nicht sagt, dieser Name Karl Barth war ein Schweizer Pfarrer, Theologe, er war Pfarrer in der Schweiz, er war Professor für Theologie in Deutschland an drei verschiedenen Städten. Und er war das zu einer Zeit, wo es drunter und drüber ging, vor allem in Deutschland, aber in ganz Europa. Er war während des Ersten Weltkriegs Pfarrer und Professor. Danach, in der Zeit danach, war er auf der Kanzel unterwegs. Und Karl Barth hat dieses ganze Elend Europas, diesen millionenfachen Tod, diese Katastrophe mitbekommen, diese Bedrohung des Lebens und fragt sich, was ist jetzt dran für uns Christen? Was machen wir? Was haben wir den Leuten noch zu sagen? Und dann sagt er in einer Predigt, so kurz nach dem Ersten Weltkrieg, Folgendes. Gerade weil die Situation jetzt ist, wie sie ist, müssen wir das sagen, müssen wir so reden, als ob nichts gewesen wäre. Damit wollte er nicht den Ersten Weltkrieg kleinreden oder sagen, es gibt keine Bedrohung oder ist alles nicht so schlimm, sondern genau im Gegenteil, weil die Situation so ist, wie sie ist, deswegen müssen wir gerade jetzt von dem reden, von dem wir Christen eigentlich immer reden sollten, nämlich von Gott, von unserem Glauben an Jesus. Jetzt ist es nur sozusagen noch dringlicher, weil die Situation ist, wie sie ist. Ich habe gedacht, das ist so ein bisschen auch mein Gefühl, in dem ich gerade stehe. Dieses Umgebensein von Fragen, von Bedrohung auch und die Frage, was machen wir in solchen Zeiten als Christen? Womit geben wir uns ab? Mit welchen Fragen beschäftigen wir uns? Und dann würde ich auch heute sagen, ja jetzt erst recht Gott ins Gespräch bringen, Jesus ins Gespräch bringen. Ich habe uns heute Abend einen Predigttext mitgebracht, der auch für diesen ersten Advent vom Kirchenkalender her vorgesehen ist. Es ist ein kurzer Text aus dem Propheten Jeremia. Ich will, bevor ich den gleich lese, ein paar Sätze noch zu diesen Kapiteln sagen, in denen dieser Text steht. Die Kapitel 22 bis 24 im Propheten Jeremia im Alten Testament sind harter Tobak, schwer zu lesen, schwer zu verdauen. Gott ist sozusagen echt kritisch mit seinem Volk Israel, muss auf viele Dinge hinweisen. Israel war ja Gottes Beispielvolk in der Welt. Gott wollte an Israel zeigen, wie Gott ist und wie das funktioniert mit uns Menschen und mit Gott. Und dann wird, je länger die Geschichte geht, desto mehr wird deutlich, das klappt nicht irgendwie. Der Plan, den Gott hatte, das Projekt, das er sich vorgestellt hatte, irgendwie sind die Menschen da, sind da auf dem schiefen Weg gekommen und es funktioniert nicht. Und jetzt sagt Gott in diesen Kapiteln 22, 23, 24, wo das Problem besteht. Er sagt zunächst, da sind eure Könige. die eigentlich gedacht waren, das Problem zu lösen mit der Nächstenliebe und mit der Gottesliebe, aber sie verschlimmern das Ganze noch. Dann sind da die Propheten, sagt Gott, die eigentlich auf Gott hinweisen sollten, aber sie machen es auch nur noch schlimmer. Dann sind eine dritte Gruppe, die da vom Propheten angesprochen werden, man würde vielleicht heute sagen, irgendwie Beamte, also Mitarbeiter am Königshof, die auch das Volk eigentlich so mitnehmen sollten auf die Reise mit Gott und mit dem Nächsten, und auch die kriegen es nicht hin. Also echt schwere drei Kapitel, wenn man die so überfliegt. Und dann gibt es mittendrin vier Verse. Vier Verse, in denen Gott jetzt einen ganz großen Wurf landet und sagt, ihr lieben Leute in Israel und darüber hinaus, ich zeige euch jetzt einen Weg raus aus dieser Sackgasse. Ich zeige euch, wie es geht, welchen Plan ich habe und wie wir das hinkriegen, was ich von Anfang an mit euch vorhatte. Ich lese uns diese vier Verse mal am Stück vor. Jeremia 23, Verse 5 bis 8. Seht, es kommt eine Zeit, in der ich für David einen Nachfolger einsetzen werde, einen gerechten Spross, Ausspruch des Herrn. Er wird als König herrschen und gut regieren. Recht und Gerechtigkeit werden ihn auszeichnen und er wird sie im Land durchsetzen. Zu dieser Zeit wird Juda gerettet werden und Israel wird in Sicherheit leben. Das wird der Name sein, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Seht, es kommt eine Zeit, in der man Gott einen anderen Beinamen geben wird, Ausspruch des Herrn. Dann sagt man beim Schwören nicht mehr, so gewiss der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägypten geführt hat. Stattdessen wird man sagen, so gewiss der Herr lebt, der die Nachkommenschaft Israels herausgeführt hat. Er hat sie aus dem Land im Norden befreit. Er hat sie aus allen Ländern zurückgebracht, in die er sie vertrieben hatte. Jetzt leben sie auf ihrem eigenen Land. Zwei Gedanken bestimmen hier diesen Abschnitt im Propheten Jeremia. Zum einen das große Wort, Doris, du hast es schon gesagt, zum einen das große Wort Gerechtigkeit, das zweimal vorkommt, und zum anderen der Gedanke der Freiheit. Ich möchte mit euch zunächst mal darauf gucken, was es hier in diesem Predigttext zum ersten Advent mit Gerechtigkeit auf sich hat. Zunächst die Verse 5 bis 6. Gott fängt das Ganze an, seine Worte an das Volk Israel mit dem Wort seht. Das ist das Wort, was wir aus dem Lutherdeutsch kennen, siehe. Siehe ist so ein Wort, da lesen wir total schnell drüber weg und machen uns das nicht bewusst, was es bedeutet. Wenn jetzt Gott irgendwie Hesse wäre, dann hätte der da vielleicht gesagt, aufpassen. Aufpassen. Jetzt wird's wichtig. Also das Wort siehe ist so ein Signalwort. Jetzt wird's wichtig. Jetzt habe ich so viel über die Könige und über die Propheten gesagt. Jetzt kommt mein Plan für Israel und für diese Welt. Jetzt gut aufpassen, hinhören. Passt genau auf, was ich euch zu sagen hat. Das bringt dieses Wort siehe oder seht zum Ausdruck. Und dann sagt Gott, es kommt eine Zeit. Diese Formulierung, ja, die ist gut von Gott, weil sie ein bisschen klar macht, das, was jetzt kommt, das kommt nicht zu deinen Lebzeiten, Jeremia. Du wirst das, was ich jetzt hier ankündige, nicht mehr erleben. Es liegt irgendwo noch in der Zukunft. Genauer sagt Gott das hier nicht. Was hat Gott im Blick? Was ist seine Lösung für Israel und diese Welt? Er sagt, er wird einen gerechten Spross senden. Spross, das ist ein Bild im Alten Testament, ein Pflanzentrieb, ein neuer Pflanzentrieb, aus dem etwas hervorwächst, ein Bild für den kommenden König Israels. Und Gott sagt, dieser König wird gut regieren. Gott kommt zu seinem Volk, was übrigens immer Plan und immer Teil der großen Geschichte Gottes mit Israel war. Deswegen gab es in Israel eine Stiftshütte. Ein mobiles Heiligtum. Deswegen gab es in Israel den Tempel, weil es immer der Gedanke Gottes war, unter seinem Volk zu wohnen und durch Israel in der Welt zu wohnen. Und jetzt sagt Gott, okay, ich kehre zurück zu meinem Volk, durch diesen König. Jeremia sagt, er wird gut regieren, so hat das hier die Basisbibel übersetzt. Da steht eigentlich das Wort Gerechter, er wird ein Gerechter sein. Gerecht meint hier, dass dieser König in Übereinstimmung mit Gottes Willen lebt. Dass er in Übereinstimmung mit Gottes Bund lebt, mit den fünf Büchern Mose, dieser Glaubensgrundlage für Israel. Und dass er in dieser Geschichte, die in diesen fünf Büchern Mose erzählt werden, dass er in dieser Geschichte lebt und mit dieser Geschichte lebt und diese Geschichte erfüllt. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Evangeliengeschichten immer wieder diese Parallele zu den fünf Büchern Mose beschreiben. Die Geschichte, wie Adam und Eva hinaus müssen aus dem Paradies und außerhalb des Paradieses mit dem Tod konfrontiert werden. Die Geschichte am Ende der Evangelien, wie Jesus raus aus der Stadt muss und dort mit dem Tod zu tun hat. Die Geschichte vom Auszug Israels aus Ägypten, die Befreiung Gottes und die Geschichte, wie Jesus nach der Geburt fliehen muss nach Ägypten und dann wieder zurückkehrt aus Ägypten nach Israel. Die Geschichte, wie Israel wandert durch die Wüste, durch Hitze und Staub und Durst 40 Jahre lang und die Geschichte von Jesus, wie er 40 Tage in der Wüste lebt, versucht wird und besteht. Also, wenn Jeremia hier davon spricht, dass dieser gerechte König kommt, der mit dieser Geschichte Gottes lebt und in dieser Geschichte lebt, dann bringt er zum Ausdruck, er macht diese Geschichte mit Israel komplett und vollständig. Was es jetzt über Gott zu glauben und zu wissen gilt, das gibt es über Jesus, nur durch Jesus. Das ist noch ein bisschen Theorie. Ich will euch ein paar Beispiele bringen, warum ich glaube, dass das total wichtig ist. Dass wir glauben, alles, was wir glauben können und müssen über Gott oder über diese Welt, über uns Menschen, das hat mit Jesus zu tun. Das erkenne ich an dem, was Jesus getan und gelebt und was er gesagt hat. Ich glaube, das ist total praktisch und total wichtig für uns. Ich habe erst vor 2 Wochen wieder mitbekommen und vielleicht sind uns die Gedanken gar nicht so fern. Gedanken, die irgendwie davon ausgehen, wenn ein Mensch Erfolg hat im Leben, im Job, privat, wenn mit den Kindern alles läuft, wenn keiner krank wird. Wenn das so ist, wenn jemand Erfolg hat, dann ist es ein Zeichen des Segens Gottes. Dann segnet Gott gerade. Oder andersrum. Wer leidet, wer krank wird, wer Krisen hat mit seinen Kindern oder was auch immer für Probleme, naja, das ist ein Zeichen der Strafe Gottes. Ich trete euch nicht zu nah, ich kann das hier so sagen, ich weiß nicht, wie ihr tickt. Ich weiß nur, so fremd sind mir die Gedanken gar nicht und ich weiß, dass es vielen Christen diese Gedanken nicht fremd sind. Ich würde sagen mit Jeremia 23, wenn wir solche Dinge für bare Münze nehmen und daran glauben, dann haben wir etwas über Gott und über den Menschen ausgesagt, was an Jesus vorbeigeht. Und ich würde sagen, das ist nicht zulässig. Alles, was wir zu glauben haben und wozu Gott uns bittet und herausfordert zu glauben, das kommt zu uns durch Jesus. Das sehen wir an der Geschichte von Jesus, aber nicht an Jesus vorbei. Ein anderes Beispiel, die Diskussion darüber, an welchem Punkt der Geschichte wir jetzt gerade stehen, wie diese Pandemie zu bewerten ist. Was in 5 Jahren mit unserem Land oder mit dieser Welt oder mit Europa sein wird, auch das würde ich sagen mit diesem adventlichen Text von Jesus, von dem gerechten König, es macht die Rechnung ohne Jesus. Ich versuche, ohne das Kreuz, ohne das leere Grab, ohne die Geschichte von Jesus etwas auszusagen über Gott und über diese Welt. Und damit gehe ich an dem vorbei, was Gott von mir will. mehr als das, was Gott über sich gezeigt hat und über diese Welt, was er in Jesus gezeigt hat, in seiner Geschichte, brauche ich nicht. Alles weitere Suchen neben Jesus geht in die Irre. Ich brauche keine anderen Erkenntnisse über Gott als das, was Gott mir durch die Geschichte von Jesus zeigt. Ich sagte bereits, ich bin momentan beeindruckt von der Biografie Karl Barths. Was mich besonders beeindruckt an ihm, und ich würde auch sagen, in gewisser Weise war er ein Prophet für Europa, für Deutschland, hat er Gottes Wort mutig in eine ganz schwierige Zeit, auch später im Nationalsozialismus hineingesprochen. Was bei ihm so deutlich wird, die Versuchung von Christen, ja, Christen, die Versuchung hinter Ereignissen in der Welt Gottes Wirken zu sehen. Wie viele Christen und wie viele Heere sind 1914 aufmarschiert und haben das mit dem Segen Gottes rausposaunt und gesagt, das ist jetzt unser Weg. Heute sind es vielleicht nicht die großen Dinge, aber die kleinen Schicksale, wo wir irgendwie Gott mit ins Boot holen wollen. Das ist dir passiert deshalb. Oder dir geht es so gut, weil du vor 2 Jahren da so gut gehandelt hast. Also wir sind immer versucht, das, was wir erleben und erfahren, mit Gott in Einklang zu bringen und von Gott her zu erklären. Und da sagt Karl Barth, und das hat mich so beeindruckt an seinem Leben und in seiner Zeit, das funktioniert nicht, weil diese Gleichung ohne Jesus gemacht wird. Weil das, was ich über Gott glauben soll und über die Menschen und über die Geschichte und über diese Welt, nur mir in Jesus gezeigt wird, in seiner Geschichte. Über den zukünftigen König, für uns ist er schon gekommen, wir feiern in 4 Wochen Weihnachten, wir gehen auf dieses Weihnachtsfest zu. Über diesen König Jesus wird dann noch etwas gesagt, Recht zeichnet ihn aus. Recht, dieses Wort meint hier, dieser König sorgt für gerechte Urteile. Und wenn man nochmal so ein bisschen im Zusammenhang liest, diesen Text, da wird deutlich, dass Jeremia ziemlich strikt gegen Ungerechtigkeiten damals vorgeht. Dass nämlich die Leute, die Ansehen hatten, die Macht hatten, die an den richtigen Schalthebeln und Positionen waren, die vermögend waren, dass die sich schon irgendwie durchgemogelt haben vor den Richtern, vor den Urteilen und die, die keine Lobby hatten, kein Ansehen, exemplarisch werden dort in Jeremia 22 die Witwen und Waisen genannt, aber es gab auch andere soziale Gruppen, dass die übersehen werden, dass die keiner hört, dass die verurteilt werden. Naja, und Jeremia sagt den Leuten, der König, der kommt und der für uns gekommen ist, für uns und diese ganze Welt, der lässt sich auf dieses Spielchen nicht ein. Ihn zeichnet Recht aus, gerechte Urteile. Er übersieht niemanden, er überhört niemanden. Das ist König Jesus. Ja, und dann gibt es dann noch dieses Stichwort Gerechtigkeit. 2 Mal kommt das in den Versen 5 und 6 vor. Er zeichnet sich durch Gerechtigkeit aus, Vers 5 und Vers 6. Dieser König hat den Namen, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Was meint dieses große Wort hier in diesem Text? Es gibt Ausleger, die sagen, letztlich ist das, was hier steht, mit der Gerechtigkeit nochmal eine Wiederholung von dem, was ich am Anfang gesagt habe. Okay, der König ist einer, der gerecht lebt, das heißt, er lebt nach dem Willen Gottes. Das kann man so auslegen. Ich würde das hier anders auslegen und es gibt andere Ausleger, die das auch so machen. Ich würde sagen, hier meint die Gerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist hier ein anderes Wort für Treue. Oder noch ein bisschen anders formuliert, für seine Treue zu dem Bund, den er mit Israel geschlossen hat. das Versprechen, seinen Bund auch einzuhalten. Ganz deutlich wird das später in Kapitel 33, da kommt dieser 5 und der Vers 6 genau wortwörtlich nochmal vor. Und da steht dann, seht, es kommt eine Zeit, da werde ich die Verheißung in Erfüllung gehen lassen. Also, dass Gott gerecht ist, Gottes Gerechtigkeit bedeutet, Gott steht zu seinem Versprechen, das er Israel und dieser Welt gegeben hat. Es gibt Römer 1, Vers 17, ein Vers, der für Martin Luther dann ganz wichtig gewesen ist. Denn durch das Evangelium vom König Jesus wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Beim König Jesus, bei der Geschichte von Jesus erkenne ich, kann ich glauben, dass Gott treu ist. Dass er zu seinen Versprechen, die er gemacht hat, steht. Das erkenne ich in der Geschichte von Jesus. Und dass er zu seinem Angebot der Gnade und der Liebe zur Welt, dass er dazu steht, dass er davon nichts zurücknimmt. Auch wenn die Situation hier in Jeremia 23 ist, wie sie ist. Jesus ist das Zeichen dafür, dass Gott sein Versprechen hält. Dieser König, dieser gerechte König. Gott steht zu seinem Bund mit Israel und der Welt. Gott hält dir und er hält mir die Treue. Fragen wir uns ein bisschen wieder, was das heißt. Nun, für Israel damals hieß das das Scheitern Israels in den beiden Beziehungen, in der Gottesbeziehung und in der Beziehung zum Nächsten, das Scheitern Israels hebt Gottes Treue nicht auf. Das sagt Jeremia dem Volk damals, sagt er uns heute, mein Scheitern hebt Gottes Treue nicht auf. Paulus sagt das mal, wenn wir untreu sind, bleibt Gott doch treu, weil er sich selbst nicht verleugnen kann. Aber es geht nicht nur um Schuld, es geht auch um dieses Gefühl, was uns Menschen vielleicht ja, momentan mehr denn je beschleichen kann, dass das Leben so undurchschaubar und so unplanbar ist. Dass vielleicht auch noch Dinge in der Vergangenheit liegen, die noch gar nicht so bewältigt sind. Und Gott mir sagt, das kann alles zur Ruhe kommen vor Gott, vor diesem König. Da kann Jesus seine Hand drauflegen und kann sagen, es ist gut. Und auch bei dem Blick nach vorne in die Zukunft, wo so viele Fragen unklar sind als Gesellschaft oder persönlich, da kann Jesus seine Hand drauflegen und kann sagen, es ist gut. Friede mit dir. Das alles bringt die Gerechtigkeit Gottes zum Ausdruck. Ich will mit euch noch auf die Verse 7 und 8 schauen. Und dort bestimmt jetzt der Gedanke der Freiheit diesen Text. Vers 7 bis 8. Wieder fängt dieser kurze Abschnitt mit einem Seht an. Also wieder diese Aufforderung Gottes an uns. Hört bitte genau zu, was ich plane, was ich vorhabe, wie meine Liebe und Gnade diese Welt heimsuchen wird. Wieder macht Gott seinem Volk und dieser Welt Hoffnung. So wie ich euch damals aus der Sklaverei in Ägypten befreit habe, so werde ich euch aus dem Land im Norden befreien. Man erkennt so ein bisschen an der Formulierung hier in Vers 7, es sind Formulierungen, die man damals vor Gericht benutzt hat, beim Schwören. Also wenn man irgendwie seine Unschuld beteuerte, dann hat man diese Aussprüche des Herrn gesagt. Eine Zeit lang, so wahr der Herr lebt, der uns aus Ägypten befreit hat. Und es kommt eine Zeit, da werdet ihr vor Gericht sagen, liebe Israeliten, so wahr der Herr lebt, der uns aus dem Land des Nordens befreit hat. Was ist mit dem Land im Norden gemeint? Also ja, geografisch, wenn man sich so den Nahen Osten so vorstellt mit Israel, im Norden sind dann ein paar Länder, aber über den Norden, über den Weg im Norden sind die Babylonier eingefallen nach Israel. als sie verschleppt wurden im 7. Jahrhundert. Auch wenn das Land selbst östlich, also da im Zweistromland liegt. Also mit dem Land im Norden sind die Babylonier gemeint. Gott verspricht also hier seinem Volk, die Babylonier kommen, die machen euch platt, die werden euren Tempel zerstören, die werden euch verschleppen, aber das ist nicht das Ende. Ihr werdet wieder zurückkehren, ich werde euch wieder heimholen ins Land. Und dann gibt es so ein paar Texte im Alten Testament, das sind die letzten drei Bücher, drei Propheten, drei kurze Propheten, Haggai, Sacharja und Malachi, so ein Zungenbrecher. Diese drei Propheten leben zu der Zeit, als Israel wieder zu Hause ist, im eigenen Land, nach der babylonischen Zeit. Und wenn man diese Propheten so ein bisschen überfliegt, und man kann auch noch andere Texte der damaligen Zeit lesen, die jetzt nicht im Alten Testament gelandet sind, wenn man diese Texte so liest, merkt man, oh, dass die Gefangenschaft, Gefangenschaft in Babylon ist zwar vorbei, aber irgendwie geht es uns noch nicht gut. Irgendwie ist hier noch Sand im Getriebe und so und irgendwie ist noch nicht alles gut. Und das, was Gott versprochen hat, das ist noch nicht eingetreten. Und dann, die Jahrhunderte vergehen, tritt irgendwann ein gewisser Jesus von Nazareth auf und beruft 12 Jünger am See Genezareth. Das macht er nicht aus irgendeiner Laune heraus, sondern das macht er mit einer ganz, ganz tiefen Symbolik. Jetzt ist das Volk Israel wieder zusammen. Jetzt erneuere ich die 12 Stämme Israels. Jetzt sind alle verstreuten Israeliten wieder zusammen im Land. Und jetzt geht von dieser Zwölferbewegung aus Segen aus in die Welt. Der König, der gerechte König, bringt diese Freiheit. Bringt Freiheit im Umgang mit dem Nächsten, Freiheit im Glauben an Gott. Auch hier habe ich mich gefragt, damit das nicht alles nur Theorie ist, was heißt das heute im Jahr 2021 für uns? Was bedeutet es heute an diesem ersten Advent, mitten in dieser Pandemie, dass Gott durch Jesus uns frei macht? Ich glaube, es geht für uns heute in erster Linie darum, dass wir frei sind von Angst. Und ich will euch gleich vier Ängste so ein bisschen beispielhaft nennen, von welcher Angst uns Jesus heute, dieser König heute befreien will. Das ist zum einen die Angst vor der Zukunft. Das war ja das Thema dieser vier Verse in Jeremia 23, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Treue. Wenn wir manchmal denken, die Welt ist am seidenen Faden und es braucht nur so ein bisschen Feuer im Vorbeigehen und sie fällt ins Bodenlose. Wenn das unser Gefühl ist, mein Gefühl ist das in den letzten Wochen oft gewesen, dann sagt Jeremia, Gott ist treu, Gott steht zu seinem Volk, Gott steht zu seiner Schöpfung, zu dieser Welt. Gott verspricht seine Treue, deswegen weniger Angst vor der Zukunft. Weniger Angst vor dem, was kommt. Frei sein davon, frei sein für eine Zukunft. Eine zweite Angst, von der Gott uns am ersten Advent befreien will. Befreit von der Angst, die uns vielleicht überfällt, wenn wir bestimmte Entwicklungen in Gesellschaft und Gemeinde sehen. Ich finde ja selbst schon, und jetzt würde ich sagen, bin ich noch nicht so vom ganz alten Eisen, aber ich sehe ja selbst schon, mit welch rasender Geschwindigkeit sich eine Gesellschaft verändert, auf ganz verschiedenen Ebenen. Und Veränderung kann immer Angst machen. Und gesellschaftliche Veränderung, da könnt ihr Gift drauf nehmen, landen früher oder später auch in Gemeinde. Das wird immer so sein. Und heute will ich mal dafür plädieren, davor keine Angst zu haben. Weil wir befreit sind von dieser Angst, weil Gott in seinem Sohn Jesus gekommen ist und seine Treue unter Beweis gestellt hat. Ich kann mich mit den Dingen beschäftigen, die auf mich einströmen, die uns als Gemeinde beschäftigen, die uns als Gesellschaft beschäftigen. Ich kann gucken, okay, worum geht's hier? Wie finde ich das? Mit welchen Gründen kann ich dafür oder dagegen? Oder wie gehe ich damit um? Aber nicht angstgesteuert Veränderungen wahrnehmen und sich dann ruckartig zurückziehen. Eine dritte Angst, vor der uns Gott befreien will am ersten Advent, heute oder in den nächsten Wochen. Weniger Angst vor Wissenschaften. Also es gibt unter Christen Angst vor Wissenschaften. Ich fange mal so ein bisschen mit der Theologie an, weil ich da so in meinem Gebiet bin. Es gibt Christen, die sind da, das ist so ein ganz komischer Punkt, wenn da bestimmte Sachen gesagt werden von irgendwelchen Seiten, dann reagieren die allergisch und ziehen sich zurück und reagieren ängstlich und bloß nicht damit auseinandersetzen. Also keine Angst davor, sich mit bestimmten Fragen zu beschäftigen, auch als Gemeinde, die vielleicht neu sind. Ich muss doch nicht alles mit Ja und Amen absegnen, aber ich kann doch in Ruhe und gelassen bestimmte Dinge mir anschauen und drüber nachdenken und darüber beten. Nicht nur die Theologie als Wissenschaft, auch Naturwissenschaften, Medizin, da sind wir natürlich bei einem ganz heißen Eisen. Aber auch da würde ich sagen, weniger Angst davor, sondern mehr Vertrauen darin, dass Gott uns da große Errungenschaften über Jahrhunderte zuteil werden lässt. Wir alle leben von dem, was in Biologie, in der Medizin, in der Chemie, in der Physik überall errungen wurde. Natürlich kann man auch mal anderer Meinung sein. Man muss auch nicht alles gut finden, aber die Angst sollte bei dem Thema keine Rolle spielen. Die Angst, sich mit bestimmten Dingen zu beschäftigen und sich auseinanderzusetzen. Also ich plädiere dafür, frei zu werden von so einer generellen Skepsis und Angst und stattdessen unserem Schöpfer zu vertrauen und dem zu vertrauen, was er uns an Möglichkeiten auch in dieser Welt gelegt hat. Eine letzte Angst, und die steckt so ein bisschen hinter allem. Es ist die Angst vor dem Unbekannten. Das, was unbekannt ist, was neu ist, das löst Ängste aus bei uns Menschen. Das ist so ganz normal irgendwie. Aber auch da ist es heute die Adventsbotschaft von diesem guten König, von diesem weisen und gerechten König. Er befreit auch vor dieser Angst. Befreit uns zu mehr Gottvertrauen. Vertrauen zu Gott, der seinem Volk und dieser Welt in König Jesus seine Treue gezeigt hat. Vertrauen zu Gott, der seine Gemeinde hält und mich durch die vielen komplizierten Entwicklungen dieser Welt begleitet. Vertrauen zu Gott, der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in ganz unterschiedlichen Fragen befähigt und begabt. Weniger Angst und mehr Vertrauen. Seht, es kommt eine Zeit, in der Gott zurückkehrt in diese Welt, die seine Schöpfung ist. Es kommt die Zeit, in der er seinen König sendet. Und dieser König, geboren zu Bethlehem, ist das Zeichen Gottes. Gott steht zu seinem Versprechen, zu seinem Bund, gnädig zu sein und zu lieben. Und dieser König Jesus ist das Zeichen Gottes. Gott befreit uns von Angst und er befreit uns zu mehr Vertrauen. Amen. Ich bete. Herr Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du dieser gute und gerechte König bist, der niemanden übersieht, der so ganz anders ist als das, was wir in unserem Leben vielleicht erlebt haben oder kennengelernt haben. Du überhörst niemanden, du übersiehst niemanden. Und danke, dass du die Treue Gottes in Person bist. Gott, dass du deine Versprechen hältst, voller Gnade und Liebe bist und dass sich das nie ändern wird. Herr Jesus, nimm uns die Angst vor Neuem, die Angst vor Unbekanntem, die Angst vor Wissenschaft, vor Fragen, die auf uns einströmen. Danke, dass deine Hand auf uns ruht, dass du uns deinen Frieden gibst. Herr, und erfülle uns mit Vertrauen zu dir. Amen.